Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir gehen heute der Frage nach, wie es sein kann, dass alle Bundesländer händeringend Lehrkräfte suchen und dass andererseits viele angestellte Lehrerinnen und Lehrer in diesen Tagen trotzdem in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und wir stellen Ihnen einen Beruf vor, zu dem es deutschlandweit aktuell genau 24 Auszubildende gibt. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Bundesweit werden in diesen Tagen Tausende von angestellten Lehrkräften in die Arbeitslosigkeit geschickt. Jedenfalls für eine kurze Zeit, 6,5 Wochen für die Sommerferien in aller Regel. Und werden danach dann direkt wieder beschäftigt, wenn das Schuljahr wieder startet. Das ist Praxis in etlichen Bundesländern, unter anderem auch in Baden-Württemberg. Und dort, sagen jedenfalls die Gewerkschaften, sind die Zahlen der Betroffenen besonders hoch. Man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir im Land bundesweit über den Fachkräftemangel auch im Klassenzimmer immer wieder berichten und auf der anderen Seite die so gesuchten Fachkräfte dann eben doch in den Sommerferien in eine temporäre Arbeitslosigkeit schicken? Die Frage gebe ich weiter an Theresa Schopper. Sie ist Kultusministerin in Baden-Württemberg und damit eben in einem der Länder, die besonders betroffen sind. Frau Schopper, warum muss das so sein oder muss es vielleicht gar nicht so sein?
Ja, natürlich ist es eine Frage, die wir jeden Sommer mehr oder weniger aufs Neue natürlich mit beantworten müssen. Aber wir haben eben die finanziellen Mittel momentan nicht im Haushalt bei uns bereitgestellt, dass wir die Durchzahlung der Sommerferien damit gewährleisten können. Das sind ungefähr 4.200 Personen, die bei uns in die Sommerferien befristet der Vertrag ausläuft. Darunter sind es 450 Pensionäre, die sozusagen ihre Pension ja weiterhin bekommen. Darunter sind ungefähr 1.200 Menschen, denen wir gerne ein Beamtenverhältnis sogar angeboten hätten, die wir gerne bei uns in den Dienst mit übernommen hätten, zu vollen Beamtenvorzügen, die es ja gibt, die aber von ihrer Seite her das Angebot auch ausgeschlagen haben, weil sie einfach in ihrer Wunschregion bleiben wollen und sozusagen oftmals die Flexibilität auch mit 30 Kilometer entfernter Schule zur Wunschregion das nicht angenommen haben. Dann haben wir die Gruppe, die mir am meisten Sorgen bereitet. Das sind Menschen, die sozusagen zum Teil kein abgeschlossenes Hochschulstudium haben oder die Lehramtsausbildung nur in einem Fach oder sozusagen aus einem anderen erzieherischen Hintergrund bei uns am den Schulen mitarbeiten, für die wir tatsächlich zum Teil ja auch jährlich Kettenverträge haben. Und da habe ich sozusagen die meisten Bauchschmerzen. Das werden wir aber auch ein Stück angehen, weil wir sagen, und da haben wir gesenkt, die Zahl der Monate, die man braucht, um dann sozusagen die Entfristung zu bekommen, haben wir jetzt nochmal gesenkt auf 30 Monate, sodass wir da jetzt noch einige Leute auch in die Verträge reinbekommen, sodass sie da auch die Sommerferien durchbezahlt bekommen.
Wie sieht es denn aus mit Nachqualifizierung oder Weiterqualifizierung, wenn Sie sagen, da sind etliche dabei, die im Grunde noch nicht den Status mitbringen an Kompetenzen, den wir brauchen, um sie dann dauerhaft einzustellen?
Auch das machen wir. Wir haben gerade bei den beruflichen Schulen auch mit großem Erfolg schon den Zeiteneinstieg, wie sich das dann nennt, auch praktiziert, weil natürlich das sind meistens Menschen, die schon noch natürlich in Familienphasen auch sind, die jetzt nicht in eine Ausbildung gehen können, die noch mal 2-3 Jahre mit einer universitären BAföG-Leistung vielleicht verbunden sind. Dann machen wir Zeiteneinstieg. Wir machen auch Direkteinstiegprogramme, damit wir dort sukzessive die Menschen nachqualifizieren können, so sie es denn dann wollen.
4.200 Menschen sind betroffen in Baden-Württemberg, sagen Sie. Die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, spricht von 8.000 bis 9.000 Lehrkräften, die in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Wer hat da recht?
Die GEW, die zählt immer die sozusagen Referendare mit dazu. Das sind Menschen, die natürlich in der dritten Ausbildungsphase bei uns an den Schulen jetzt waren, mit uns dann auch Verträge hatten, die jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und die Ausbildung ist beendet und das ist in allen Bereichen, ob bei den Juristen, ob bei den Ingenieuren, ob bei den Ärzten entsprechend, die dann in den öffentlichen Dienst wechseln, immer so, dass dort die Ferien nicht mit durchbezahlt werden. Also das ist jetzt keine Neuerung, das fordert die GEW, aber diese Forderung erfüllen so gut wie keine Bundesländer nach meinem Wissen.
Bleiben wir bei der GEW, die hat Ihnen gestern ein Zeugnis ausgestellt zum Schuljahresende und auch überreicht. Da steht drin, unter anderem, Sie seien mit großem Elan in Ihrer Amtsperiode gestartet, das klingt gut. Dann steht auch drin, Sie hätten angekündigt, sich um den Missstand der befristeten Lehrerinnenverträge zu kümmern. Und dann heißt es aber, es macht den Anschein, dass sie stets bemüht war, aber nicht die nötige Durchsetzungsstärke entwickeln konnte. Fühlen Sie sich fair beurteilt durch so eine Einschätzung?
Ich sag's mal so, im Spaß, das GEW-Zeugnis ist so ein bisschen wie der Einser des kleinen Mannes. Von daher ist es jetzt nicht ganz eine verheerende Nummer. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart haben, dass wir da eine Regelung finden wollen. Es ist in der letzten Haushaltsberatung, war da auch sozusagen das Ansinnen von beiden Fraktionen getragen. Letztlich ist es so, dass dann die Entscheidung getroffen wurde, wir nehmen lieber nochmal neue Reserven mit auf, dass wir strukturell nochmal neue Lehrkräfte einstellen wollen. Das war quasi dann die Abwägung wohl, sodass wir dieses Geld, diese ca. 15 Millionen im letzten Haushaltstitel nicht bekommen haben. Es ist so, dass es dieses Jahr auch wieder in den Haushaltsberatungen mit eingeht, aber Sie wissen ja auch, dass die Lage deutlich schlechter geworden ist, was Haushaltskorridore und was Haushaltsmöglichkeiten anlangt. Einerseits durch Corona, andererseits natürlich auch nochmal die Frage, was Haushalte auch durch die Ukraine-Krise jetzt an Schwierigkeiten mit sich bringen. Von daher ist die Aussicht, dass wir das in diesem Jahr im Haushaltsverhandlungen, die Ende des Jahres abgeschlossen sind, da nochmal Aussicht auf Erfolg haben, sage ich mal, eher übersichtlich.
Bleiben wir mal kurz noch beim Haushalt. Sie sagen, 15 Millionen wären es, um die Lehrkräfte alle über die Sommerferien beschäftigen zu können. Andererseits gibt Baden-Württemberg 21 Millionen für eine Werbekampagne namens The Land aus. Und da geht es ironischerweise genau darum, gute Fachkräfte ins Land zu holen. Hätte man nicht aus dem Topf besser
was? Naja, da würde Ihnen mein Finanzminister natürlich entgegenhalten. Diese Kampagne ist natürlich eine einmalige Kampagne gewesen. Und bei uns ist es natürlich ein struktureller Bedarf, heißt strukturell, das ist ja Jahr für Jahr, was dann bei uns im Haushalt entsprechend mit eingebucht werden muss. Von daher ist es immer ein bisschen plakativ und Äpfel mit Birnen verglichen, aber ist mir kein stichhaltiges Argument, wo ich beim Finanzminister den Stich mache.
Theresa Schopper, die Kultusministerin in Baden-Württemberg, über die Frage, warum im Sommer in Baden-Württemberg über 4000 Lehrkräfte in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, kurzzeitig, um sie dann anschließend wieder zurückzuholen. Ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Schöne am Radio, das ist ja, dass wir Sie mitnehmen können zu Menschen, denen Sie sonst vermutlich nie begegnet wären. Markus Hamm heißt der junge Mann, den Sie gleich kennenlernen werden. Und er ist wirklich ein Mensch mit Seltenheitswert. Markus Hamm lässt sich nämlich zum Tierwirt im Bereich Imkerei ausbilden. Imkerei, das tun bundesweit gerade mal 2 Dutzend Menschen. Katharina Peetz stellt ihn vor.
Wir können ja auch einfach mal so jetzt kurz ins Bienenvolk reingucken.
Vorsichtig hebt Markus Hamm den Deckel vom Bienenstock ab. Der Auszubildende mit den langen blonden Haaren bereitet die Honigernte im Bienenzentrum Main vor. Dafür legt er die sogenannte Bienenflucht, ein Holzbrett mit einem kleinen Loch, in die Mitte des Bienenstocks ein.
Man geht hin, kippt die Zarge an, schiebt die Flucht drunter. Ja, und jetzt ist sie schon dazwischen. Und durch dieses kleine Loch eben gehen alle Bienen dann nach unten, weil das Pheromon von der Königin im Honigraum fehlt.
Nach etwa einem Tag sind die Bienen vom Honigraum im oberen Teil des Bienenstocks in den unteren Teil geflogen. So können die Imker entspannt Honig ernten, im Idealfall ohne gestochen zu werden.
Ich wurde heute 2-mal gestochen, aber ich hatte meinen Schleier auch nicht an und auch keine Handschuhe.
Nach der Ernte wird der Honig im Schleuderraum weiterverarbeitet. Gut 30 Grad sind es hier, damit der Honig nicht zäh wird.
Es ist auch körperlich anstrengend. Ja, also so eine Honigzarge, je nachdem welche Maße die hat, kann die auch mal 20 bis 30 Kilo wiegen. Aber ja, macht auch Spaß, weil man halt draußen in der Natur ist. Man macht auch mal Mittagspause draußen am Bienenstand, an den Bienenvölkern.
Markus war nach dem Abitur als Imkerhelfer in Neuseeland. So wuchs die Idee, eine Ausbildung als Tierwirt mit Fachrichtung Imkerei zu beginnen. Bei Katharina Schöttler liegt das Imkern in der Familie.
Ich kannte die Imkerei schon so ein bisschen von zu Hause. Also meine Familie macht das schon seit Generationen und ich habe als Kind schon mitgeimkert. Aber natürlich ist es zu Hause doch noch mal gewinnorientierter als hier im Institut.
Das Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Main gehört zu den Instituten in Deutschland, die sich der Forschung zu Bienenkunde widmen. In regulären Imkereien steht vor allem die Pflege der Bienen und das Honigernten und Verarbeiten im Vordergrund. In Main machen die Auszubildenden auch eine Station im hauseigenen Labor, in dem Proben von Hobbyimkern analysiert werden. Viel Zeit widmen die Lehrlinge außerdem der Königinnenzucht, in der Berufsschule ein eigenes Fach. Auch Metall- und Holzverarbeitung gehört zur Ausbildung. So sind die Azubis gerüstet, um entsprechend benötigtes Material wie beispielsweise Honigzargen selbst bauen oder Imkereigeräte reparieren zu können. Bienenweide, also das Wissen über Pflanzen, die Bienen benötigen, ist ein weiteres Fach in der Berufsschule. Ohnehin sensibilisiere der Beruf für die Umwelt, erzählt die Auszubildende Luisa Brück.
Also man umgibt und beschäftigt sich halt ständig im Arbeitsalltag mit der Natur, weil man halt einfach viel draußen ist und man muss ja auch wissen, welche Pflanzen jetzt attraktiv sind für meine Bienen.
Wie es für sie nach der Ausbildung weitergeht, weiß Luisa noch nicht sicher. Im Bienenzentrum können die Auszubildenden in der Regel nicht übernommen werden. Stellen in Imkereien sind eher rar. Die Ausbildung, bei der auch Betriebswirtschaft eine wichtige Rolle spielt, bereitet auch darauf vor, sich als Imkerin oder Imker selbstständig zu machen. Für Luisa kommt das erstmal noch nicht in Frage.
Ja, das kann sich ja noch entwickeln, aber im Moment, ich habe ja erst vor 2 Jahren damit angefangen, also ich möchte auch ein bisschen Erfahrung noch sammeln und alles. Nichts überstürzen.
Manche hängten an die Ausbildung auch ein Studium, zum Beispiel in Agrarwissenschaften an, erzählt Imkermeister Johannes Kraus. Gute Auszubildende in der Imkerei zu finden, sei nicht leicht. Die aktuellen Jahrgänge lobt er.
Wir haben Auszubildende hier zurzeit und auch in den letzten 5 Jahren, die würde ich ungern missen. Die sind gebildet, die sind motiviert, die wissen, was sie hier wollen und das macht einen zufrieden.
Wir schauen uns einen weiteren Ausbildungsberuf an. Wer ab und zu ins Restaurant geht oder vielleicht derzeit auch mal auf das eine oder andere Straßenfest, der wird feststellen, veganes und vegetarisches Essen, die liegen im Trend. Und vielleicht ist das einer der Gründe dafür, warum sich die Fleischerei Bischof in Bottrop im Ruhrgebiet so schwer damit tut, Auszubildende zu finden für den Fleischerei-Fachverkauf. Trotzdem gibt der Firmeninhaber nicht auf. Denise Friese hat ihn besucht.
So, erstmal für die Kleinen ein Stückchen Fleischwurst.
Oh. Danke. Die kleine Mortadella, die Geflügelmortadella. Geben Sie mal 4 Scheiben.
Gerne.
Die Fleischerei Bischof in Bottrop-Fuhlenbrock. Hinter der Theke steht Markus Steinke. Er hat vor über 20 Jahren seine Ausbildung als Fachverkäufer dort gemacht. Sein Traumberuf war das nicht, aber die Vorteile haben ihn überzeugt, weiterzumachen. Geregelte Arbeitszeiten in der Woche bis maximal 18 Uhr und samstags ab 13 Uhr frei. Da bleibt viel Freizeit. Und auch im Laden fühlt er sich wohl.
Ich sag mal, hier ist das noch ein bisschen anders als in Supermärkten, dass das vielleicht so ein bisschen unpersönlich und ich sag mal, hier ist das wie so eine kleine Familie, hier so ein Dorf und hier ist man auch so ein bisschen freundschaftlich mit den Kunden. Man duzt sich teilweise. Also das gefällt mir sehr gut.
Insgesamt gibt es 15 Mitarbeiter. Die Fleischerei Bischof macht zum Beispiel Wurst- und Fleischspezialitäten noch selbst und bietet Catering für große Veranstaltungen an. Auch mit vegetarischen Gerichten. Der Chef Jörg Bischof passt sich Veränderungen da, wo es geht, an. Trotzdem sucht er schon seit 3 Jahren einen Auszubildenden für den Verkauf in seiner Metzgerei.
Ja, wir haben ja schon alles versucht mit einer großen Handwerkskampagne, mit Werbungen, mit YouTube Filmen, mit Facebook, mit Instagram aufrufen und alles hat nicht geholfen. Ich glaube, wir müssen eher an die Schulen und eher an die Eltern und müssen einfach gucken, wie können wir da jemanden gewinnen, denen wir eben von den Vorteilen so eines Berufs überzeugen können.
Gerade Fleischer haben es schon lange schwer, Nachwuchs zu finden, sagt auch Alexander Konrad von der Handwerkskammer Düsseldorf. Der Trend zu einer vegetarischen Ernährung trage dazu noch bei. Die Idee des Fleischermeisters, Schulen und Eltern mehr anzusprechen, unterstreicht die HWK Düsseldorf. Alexander Konrad sagt, sie seien der geistige Türöffner für die berufliche Laufbahn der jungen Menschen. Deshalb sein dringender Appell an die Landesregierung.
Wir wollen, dass es an den Schulen auch wieder mehr Werkkunde gibt, vor allem an den Gymnasien. Wir hatten das früher in den hauptsächlichen Schularten, Hauptschule und Realschule. Wir brauchen uns an den Gymnasien. Das Gymnasium ist die neue Hauptschule, da brauchen wir Werkkunde und Berufsorientierung.
Es gäbe aber bei jungen Menschen generell wieder mehr Lust am Handwerk. In diesem Jahr werden in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich 30.000 Azubis eingestellt. Wieder beliebter seien technische Berufe, die auch für die Umwelt eine Rolle spielen, zum Beispiel im Bereich Sanitär, Heizung, Klima. Trotzdem seien dann immer noch 10.000 Stellen in NRW unbesetzt und das in vielen Branchen. Auch die Chance für Jörg Bischoff, einen Verkäufer für seine Fleischerei zu finden, ist verschwindend gering.
Also vor 10 Jahren hatten wir noch 4 weitere Läden und die haben wir nach und nach alle aufgegeben. Das hatte verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen auch den Grund, dass man sehr schwer Mitarbeiter findet.
Eine Sorge, die das Handwerk ebenso umtreibt, bleibt dem 63-jährigen Fleischer zumindest erspart: die Suche nach Nachfolgern. Seine Kinder wollen den Betrieb in ein paar Jahren übernehmen.
Egal, wo man hinschaut, derzeit scheinen die Preise regelrecht zu explodieren. Die Inflationsrate liegt aktuell etwa bei 7-8%. Und das ist für uns Anlass, mal genauer hinzuschauen bei den Kosten, die so ein Schulbesuch verursacht. Eltern kennen das natürlich mit den Arbeitsheften und dem Kopiergeld, mit Stiften und Taschenrechner, mit Bastelmaterial und den Kosten für die Klassenfahrt. Kommen da pro Kind im Laufe eines Schuljahres locker mehrere 100 Euro zusammen. Ein Faktor kann dabei auch das Essen in der Schulmensa sein. Das ist vom Caterer in der Regel genau kalkuliert. Aber wie weit trägt diese Kalkulation angesichts der Preissteigerungen? Ich habe Ralf Blauert vom Verband der Deutschen Schul- und Kita-Caterer gefragt, wie er die aktuelle Finanz- und Preissituation erlebt.
Die Situation ist katastrophal. Wir sind ziemlich überfahren mit dieser Situation. Sie ist auch nicht so selbstverständlich und üblich in den letzten Jahren. Niemand kennt solche Preissprünge aus den letzten 20, 25 Jahren. Von daher ist die Situation sehr, sehr besonders.
Über welche Dimensionen reden wir da bei den Preissprüngen, die Sie jetzt besonders betreffen?
Für uns sind natürlich die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln besonders dramatisch. Die liegen teilweise zwischen 30-60%. Aber die Lebensmittel, die wir verarbeiten, müssen natürlich auch gekocht und verarbeitet werden. Dafür brauchen wir Strom oder Gas. Und auch hier sind die Kosten haben sich verdoppelt oder verdreifacht. Solche Preissprünge lassen sich nicht im üblichen Rahmen wegkalkulieren oder durch Einsparmaßnahmen wieder ausgleichen. Hier muss tatsächlich der Preis angepasst werden.
Über welchen Preis für ein einzelnes Essen reden wir? Kann man das so kalkulieren, dass man sagt, ein Essen für ein Grundschulkind kostet die Summe X?
Ja, kann man schon kalkulieren. Da sind 4 Euro für ein Grundschulessen schon das Minimum. In Berlin haben wir aktuell einen Festpreis von 4,36 Euro für ein Grundschulessen.
Wann haben Sie diese Verträge abgeschlossen, zum Beispiel in Berlin? Das hat das schon berücksichtigt, dass es jetzt eben diese Preissteigerungen aktuell so gibt?
Nein, in Berlin wurden die Verträge im Jahr 2019 abgeschlossen. Da war natürlich überhaupt nicht abzusehen, dass jemals auch nur annähernd eine solch schwierige Situation entstehen würde. Das ist nicht vorstellbar gewesen. Das ist eine sehr, sehr besondere Situation.
Das heißt jetzt aber konkret, dass die Caterer im Grunde in ihrer Existenz bedroht sind, weil ja die Kalkulationsgrundlage mittlerweile völlig obsolet geworden ist.
Absolut. Und zwar nicht nur vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine, sondern die Caterer-Branche war ja schon vorher durch die Corona-Pandemie extrem gebeutelt. Wir hatten ja fast ein Jahr lang keine Einnahmen. Die Fördermöglichkeiten und Hilfen waren relativ bescheiden. Es hat viele, insbesondere kleinere Caterer, doch auch zur Aufgabe des Geschäfts gezwungen. Das heißt, es gibt immer weniger Caterer. Wir beobachten das mit großer Sorge. Aktuell verhandeln die Caterer mit ihren Auftraggebern, den Kommunen und Landkreisen über Anpassungen ihrer Preise fürs Schulessen. Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen aktuell. Es gibt Landkreise bzw. Kommunen, die sehr umgänglich und sehr unkompliziert hier agieren und andere eher weniger aktiv sind. Aber im Großen und Ganzen wird hier sicherlich eine Preiserhöhung, muss umgesetzt werden.
Aber was heißt das jetzt konkret fürs kommende Schuljahr nach den Sommerferien? Müssen Eltern, müssen Schülerinnen und Schüler dann zum Beispiel mit kleineren Portionen rechnen?
Die Caterer im Verband der Deutschen Schul- und Kita-Caterer wollen auf keinen Fall, dass wir irgendwelche Abstriche an der Qualität machen. Wir glauben, dass wir einen guten Standard erreicht haben, der erhalten werden sollte, und auf keinen Fall sollte der zulasten der Qualität gehen. Wir fordern seit vielen Jahren, dass Kita- und Schulessen kostenfrei gestellt wird für die Eltern. Und hier muss die Politik endlich aktiv werden.
Ralf Blauert war das, der Vorsitzende des Verbands Deutscher Schul- und Kita-Caterer. Über die schwierige wirtschaftliche Situation des Schul- und Kita-Essens und der Anbieter. Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotzdem hoffentlich gute Sommerferien haben können.
Vielen Dank. Dankeschön.
Mein Name ist Armin Himmelrad. Machen Sie es gut.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.